Willkommen, der Sex-Podcast mit Ann-Marlene Henning. Hallo allerseits, hier sind wieder Ann-Marlene und Caro mit einer neuen Folge von Ach komm, guten Morgen Ann-Marlene. Heute sind wir die Early Birds und nicht die Nachteulen.
Yes! Guten Morgen hier aus Dänemark. Blendendes Wetter. Das ist wirklich ein Traum hier. Dafür bin ich umgezogen. Aber ich fahre morgen nach Hamburg, Caro.
Oh Mann, und hoffentlich ist es da auch schön. Also ich kann zumindest sagen, hier im Norden, also in Hannover, ist es heute auch super. Also es sieht ähnlich schön aus wie bei dir da im Hintergrund. Und die Wetter-App sagt zwar anderes, aber wir hoffen das. Wir hoffen auf den goldenen, nach diesem vermurksten Sommer, hoffen wir auf den goldenen Oktober.
Ja, genau. Und ich muss jetzt nur, nicht, dass wir das Thema wieder anfangen, aber ich muss mich natürlich eintunen, jetzt wieder in die noch fortgehende Pandemie in Deutschland, weil ich muss ja über die Grenze und wie ich gelesen habe, machen die Testzentren ab 1. Oktober zu. Also diesmal komme ich noch durch und kann mich testen, weil ich das ja muss, immer dann. Ab nächste Woche, jede Woche jetzt einen Fernsehauftritt. Ich sag noch nicht wofür, aber das wird unschwer erkennbar sein, weil es ein großer Sender ist. Und dann muss ich jede Woche in Oktober nach Deutschland.
Oh je.
Und testen. Naja, aber wo? Ja. Da die Testzentren machen zu und es kostet Geld. Also das wird für mich jetzt nochmal aufwendiger rumzufahren und zu suchen, wo muss ich denn da diesmal hinfahren, um getestet zu werden.
Ja.
Ja. Oder ich fahre in der letzten...
Es wird uns noch ein Weilchen leider begleiten. So ganz...
Ja, genau.
Ist es noch nicht überstanden.
Aber ich hab auch die Möglichkeit, ich kann ja in der letzten Sekunde fahren, also irgendwie spät nachmittags, weil die Dänen sind ja vernünftig, da kann ich mich überall testen lassen und auch noch gratis. Also alle Maßnahmen abgeschafft und Testzentren noch am Leben gehalten, für jedermann sich zu testen und für jede Frau. Da, so finde ich, muss es sein. Aber es wird ja auch
stimmt,
diskutiert in
recht.
Deutschland. Es wird so diskutiert, aber es wird wahrscheinlich nicht gemacht, wie ich das kenne.
Ja,
aber
es, wenn
genug
es erwartet
und jetzt,
wird. Ja, so. Hacken wir nicht auf Corona rum. Ich kann noch was Lustiges erzählen. Wir haben nämlich eine ganz lustige Rückmeldung bekommen zu unserer Swingerclub. Schwingerclub-Folge, wie du es gesagt hast. Das fand ich so niedlich. Von einem Hörer, der das Thema auch angeregt hatte. Der war so begeistert und euphorisch nach der Folge, was uns natürlich freut, weil wir das dann ja offensichtlich den Nerv getroffen haben. Dass er uns direkt aufforderte, yes, Caro, los, auf in den Swingerclub mit dir. Und Ann-Marlene, geh ruhig noch mal hin, dass uns alle in den Swingerclub gehen.
Ja.
So, also
wunderbar.
Vielleicht machen wir mal so eine, Art Flashmob im Swingerclub.
Ich wollte gerade sagen, wir sehen uns im Swingerclub.
Ja, genau.
Ja, super.
So, heute haben wir ein, irgendwie, wie kann man das so sagen, ein bisschen ernsthafteres Thema.
Ja.
Das ist auch eine Anregung von einer Gynäkologin, die uns zuhört, die auch von außen kam und die das Thema Sexualität nach Geburt, Schwangerschaft, Stillzeit mal auf die Agenda gebracht hat. Ich finde das super spannend, weil ich glaube, dass da ganz, ganz viele Frauen ihre Erfahrungen schon gemacht haben mit. Ich auch. Ist das bei dir oft ein Thema, Ann-Marlene, in der Praxis?
Nee, absolut rein gar nicht. Aber das ist liegt vielleicht daran, dass die Paare kommen, wenn die lange Probleme hatten, wenn der Sex lange nicht läuft und so weiter. Und wenn man dann beginnt reinzufragen, heißt es ja oft, na ja, wann war das, Schatz? Seit wann haben wir weniger Sex? Und so. Und dann kommt eben oft, ja, das ist doch seitdem unsere älteste Tochter geboren wurde. Und dann fragt man nochmal nach und dann sind es vielleicht 10, 15 Jahre. Manchmal sind es auch 5 Jahre, aber so in der Akutphase mit dem kleinen Kind, ich glaube, man denkt da einfach nicht dran, guck mal, wir haben weniger Sex, lass uns mal eine Therapie machen oder lass uns zur Beratung gehen, man hat genug zu tun mit einem kleinen Kind und deswegen kommen die Leute leider da ein bisschen zu spät. Also bevor wir loslegen mit dem Sprechen drüber, würde ich das lieber kurz umdrehen und sagen, man müsste im Hospital, also da, wo man das Kind geboren hat, müsste man aufgeklärt werden über diese Dinge, so dass sie einen nicht so überrollen über Trockenheit während der Stillzeit und Stress für junge Eltern und so weiter. Aber das ist eben das, was fehlt. Man lässt die Leute reinrasen in diese Probleme, weil Sexualität einfach nicht wichtig genommen wird. Immer noch nicht.
Ich habe gerade gedacht, das wäre eigentlich auch ein gutes Thema für die Geburtsvorbereitung schon, ne? Weil da sind ja oft auch die Väter oder also die Männer mit an Bord, ne? Und sind dabei. Und das wäre ja eigentlich total perfektes Thema, was in dem Zusammenhang mit auf den Tisch kommen
kann. Ja, jetzt überlege ich gerade.
Damit es eigentlich ganz so kalt erwischt.
Ich überlege gerade, das gibt bestimmt auch welche, die das genau so machen. Aber ja, meine Geburtsvorbereitung war so öde. Ich war, glaube ich, genau 1,5 Mal da. Und dann habe ich mich als Frau so sicher, selber einfach sicher gefühlt. So what the fuck? Ich kann doch ein Kind gebären. Was soll ich hier irgendwelche Dinge so durchatmen und mit einem desinteressierten Mann an meiner Seite? Es war wirklich grauenvoll, der Kurs. Und ich bin tatsächlich nicht hingegangen und habe eine wundervolle Geburt gehabt. Mein Körper hat genau gewusst, was zu tun.
Ja. Ja. Ja, meine Geburtsvorbereitung, die war so unspektakulär, dass ich mich da irgendwie kaum noch dran erinnern kann. Ich weiß, dass der Papa damals dabei war und aber das Thema Sexualität kam überhaupt nicht vor. Ich kann mich dunkel erinnern, dass es sehr aufs Kind fokussiert war und vor allem auch aufs Thema Stillen, was mich damals sehr irritiert hat, weil ich immer dachte, so in meiner Naivität als Neumami oder angehende Mami, ja, was ist daran jetzt so wild mit dem Stillen? Legst du das Kind halt an die Brust und los geht's, ne? Am Ende kam dann doch alles ganz anders als gedacht und ich hatte so eine leise Ahnung, warum das Thema Stillen so viel Raum eingenommen hat. Genau, das lief nämlich alles gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich denke, es gibt viele, viele Frauen, die sich da vielleicht auch ein Stück weit drin wiederfinden. Oder was meinst du?
Ja, interessant. Weißt du, was mir dazu einfällt? Ich habe das Kind drangelegt, Smog fertig.
Echt?
Also dieser Busen ist aufgeblasen. Ich hatte schon gehört von ihm, was sagen die Ballonbusen. Und war, ja, habe ich gedacht. Ich war ja Model, deswegen weiß ich, 75B durchgehend, mein Leben lang.
Ja.
Und plötzlich hatte ich da Dinger vorne dran sitzen, obwohl ich davon gehört hatte, meine Güte, waren die groß. Also das war so, dass ich mich selbst erschreckt habe. Und dann habe ich das Kind angelehnt und bob, war das klar und wunderbar. Easy going. Aber was mir einfällt, das will ich dir gerne erzählen, weil du das gerade so direkt ansprichst, es ist eben nicht für jede Frau so einfach. Und da kommen auch ein paar andere Sachen rein. Ich würde vorher gerne eine Geschichte erzählen, aber da kommen so Sachen rein, wenn es denn klappt auch, dass es für viele Frauen schwierig ist, weil die Brüste für sie sexuelle Organe waren bis dahin und so weiter. Ja. Aber das ist noch ein
das
Thema.
Kann ich
aber
ich noch will gar mal ganz nicht mal so wirklich sagen. Also ich weiß nicht, ob ich diesen Gedanken hatte, aber das war einfach unglaublich schmerzhaft.
Ja. Ja, das kenne ich auch immer wieder. Aber also ich wollte mal ganz kurz was erzählen.
Ja, okay, erzähl erst mal deine Geschichte.
Ja, weil ich gucke gerade, ich gucke gerade eine dänische Serie, die heißt die Krankenschwesterschule oder so, die Schwesternschule. Das ist so eine dänische Serie, die wirklich wahnsinnig gut ist und die beginnt in den 50ern. Und das sind diese verschiedenen, also es wird gezeigt, wie man damals als Krankenschwester gelernt hat in den und da waren nur Frauen zuerst und dann kam diese wilde Idee wegen also Krankenschwestermangel haben die Männer dazu geholt und deswegen waren überall auch Männer dabei, ein Chaos, ein Gender-Chaos, aber meine Mutter sieht es auch und die ist Krankenschwester und sie sagt, es war genau so an Marlene und jetzt gab es in der gestrigen Folge auf der Geburtsabteilung zwei Frauen, die eine hat vor sich hingestillt und die andere hat es nicht hingekriegt. Und dann kam diese Oberschwester rein, die alles bestimmt hat. Und die hat über diese, immer wie, nicht nur in dieser Serie, wie gesagt, so war es. Die bestimmte über die ganzen Krankenschwestern ganz schlechte Arbeitsverhältnisse. Und sie bestimmte auch über die Patienten. Die hat auch dauernd gesagt, jetzt seien Sie mal still und tun Sie, was Ihnen gesagt wird. Und mit dieser stillenden Frau, also die nicht stillen konnte, die hat es einfach nicht hingekriegt. Da wurde ein Stress gemacht für diese arme junge Frau. Also jetzt machen Sie mal, legen Sie an und dann werden Sie mal sehen. Und wenn es, Sie kriegen noch eine Möglichkeit. Die Kinder wurden immer weggenommen und reingelegt in einen anderen Raum. Das erinnere ich auch. Das Kind muss nicht bei der Mama liegen, also keine Bindung aufbauen und nichts. Dann kamen sie immer rein. So, jetzt versuchen Sie mal und wenn es nicht klappt, dann wird auf Flasche umgestellt. Und dann diese arme Frau, sie hat das nicht hingekriegt. Was haben die dann gemacht? Die nehmen das Kind weg, die nahmen das Kind weg, wie immer, und haben es da gefüttert, in dem anderen Raum, also da, wo die ganzen Säuglinge lagen. Und dann haben die Mutter stramm abgebunden.
Oh.
Also an der Brust, an diesem wilden Busen, den ich da gerade auch erzählt, von denen ich gerade erzählt hatte, den hat man ganz flach und stramm eingebunden, um die Milchzufuhr zu stoppen. Und das ganze Natürliche zu killen. Und diese armen Frauen, die haben wirklich gelitten. Aber aber es gab, also wie heute auch, Mangel, Personalmangel und alles muss schnell gehen. Und gerade, was heute gilt, also Patientenpflege, Emotionalität, Psychologie und das Ganze, was man immerhin versuchen kann heute, weil man davon gehört hat, also ob man es denn hinkriegt, weil man einen Mangel hat, also Mangel, Personalmangel hat, weiß ich nicht. Aber damals war das gar nicht vorgesehen. Ja. Und diese ganzen Frauen, ich war geschockt. Also wirklich, das war, ich sitze und krümme die Zehe und denke, das gibt's doch nicht. Und meine Mutter sagt ja, genau so war's.
Ja, ja, und ich muss ehrlich sagen, ich höre da auch sehr, also von sehr unterschiedlichen Erfahrungen. Das hat tatsächlich immer was damit zu tun, wie die Kliniken personell aufgestellt sind und wie viele Frauen gleichzeitig gerade entbinden und so weiter, wie viel Zeit da für jede Einzelne da ist. Also das variiert auch sehr, sehr stark. Aber zu dem Thema Stillen vielleicht nochmal genau. Das deckt sich irgendwie auch mit meiner Erfahrung, ne? Das ist ja auch immer nicht nur die Mutter, sondern auch das Kind. Und zum Beispiel bei meinem Sohn war es dann zum Beispiel so, dass der seinen Kopf nicht richtig bewegen konnte. Dann konnte der nicht richtig angelegt werden. Nee. Dann hat er sich festgebissen und. Das war mit riesen Schmerzen und Trara verbunden und alles andere als irgendwie ein harmonischer, schöner Akt, sondern einfach irgendwie Schmerzen und na gut, wie sich das dann so auf Stimmung und auf die Gesamtsituation auswirkt, das kann man sich dann auch in etwa vorstellen. Also es ist nicht immer so easy alles.
Nee, und das ist ja, wir sprechen ja heute über Geburt, Stillen und das Ganze. Also das ist ja für die Frau zumindest das erste Mal. Also das ist so ein mein Körper, Körper des Kindes, also der, wieso, er kam aus mir raus, also ich habe auch einen Sohn und dann aber so, also wie gesagt, ich fühlte mich sehr natürlich. Ich konnte auch alles, es war easy. Aber trotzdem stand ich mit so einem Ding, Moment mal, ist es mein Körper, ist es sein Körper? Da soll er jetzt immer hängen und aus mir was raussaugen und so. Also diese, man muss ja auch eine Chance haben als Frau, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Auch wenn ich sage, ich hatte es einfach. Aber das sind neue Dinge. Der Körper ist anders, er ist immer noch in der Rückbau der Schwangerschaft und so, also und daran gleich Partner und Sexualität, das ist ja klar, dass das ein Minengelände ist, würde ich mal sagen.
Und ich finde, was noch total extrem dazu kam, das hatte ich schon so ein bisschen verdrängt, man verdrängt ja vieles so über die Jahre, mein Sohn ist ja inzwischen 13. Ich hatte gerade die Tage, das passt so gut jetzt an dieser Stelle, Hazel Brugger im Interview, die ja auch vor ein paar Monaten Mutter geworden ist. Und die hat das auch nochmal so schön beschrieben, diesen Moment, wenn einem so plötzlich bewusst wird, und ich kann mich da auch noch so, konnte mich dann auch noch so gut wieder dran erinnern, so da, wie du es jetzt auch, da ist jetzt jemand immer da, rund um die Uhr, jede Minute trägst du zu 1000% Verantwortung für dieses kleine, kleine Leben. Das geht auch nicht mehr weg. Ne? Und ist nochmal eine ganz anderes Level, sagte sie, glaube ich, von Verantwortung, was man in dem Moment irgendwie auch, vor allem, glaube ich, in dem Moment schon auch als Mutter nochmal erlebt oder erfährt. Ne? Und das muss man auch erstmal, also das, ich muss, kann für mich sagen, das hat echt gedauert, bis ich da auch so in diese neue Rolle reingewachsen bin. Das war jetzt nicht von jetzt auf gleich.
Und jetzt sagst du Mutter. Also ich finde, wenn auch anders, der Vater doch auch. Also heute mehr als je. Aber ich glaube, damals hat er dann so einen ökonomischen und finanziellen Druck gespürt. Oh, jetzt bin ich dran. Ich muss mich jetzt um alle kümmern und das muss klappen, weil und so weiter. Genau. Also das ist so eine, du hast recht, das ist der neue Lebensweg beginnt, wo man für noch jemanden zuständig ist. Also ich hatte es ganz einfach offenbar. Ich habe auch wirklich in der Zeit das Gefühl, das ist Natur. Komm, lass mal Natur machen und so. Also ich weiß noch, dass ich mini unsicher war mit dem Kleinen in dem Maxi-Cosi, weil ich hatte nach 3 Wochen den ersten Fotojob, da war er dabei und der Buschen stand immer noch riesig und ich saß da und wurde geschminkt in irgendeinem Einkaufszentrum und es lief raus und er wurde angebappt und dann runtergerissen und dann, also es hört sich brutal an, das war es aus meiner Sicht auch. Ich war auf eine Modenschau auch, da war mein Mann denn dabei, also und er, das Kind lag wirklich, die Schau lief schon und das Kind war an meinem Busen und dann ab mit dem Kind und dann hoch auf die Bühne und so, meine Güte, habe ich Sachen gemacht, aber das fand ich nicht gut, aber ich hatte das Glück, dass alles klappt und ich war alleine auf diesem Fotojob im Einkaufszentrum und da fuhr ich da mit diesem Maxi-Cosi rein ins Auto und dahin fahren und so weiter. Und ich fühlte mich auch echt, oh Gott, habe immer so nach hinten geguckt, als wenn man so ein Meerschweinchen geholt hat. Bewegt es sich, was macht es oder so. Also immer geguckt, atmet es. Ja, ich habe jetzt ein Kind mit einem Meerschweinchen. Aber wisst ihr, was ich meine? Man fährt da und guckt das Neue immer so an. Ja, es ist mein Kind, aber die Bindung war auch da. Aber es war auch so nicht ein Fremdkörper, aber so ein anderes Ding, wo man immer hinguckt und denkt, oh Gott, ist das, oh, wenn ich jetzt hinfalle mit dem Kind, dann und so, man macht sich die schrägsten Gedanken und das meinst du, glaube ich, auch mit dieser Unsicherheit, wie man das erlebt, dass man ja die Verantwortung absolut einmal zu 100% hat für diesen Wurm.
Genau, und was, glaube ich, jetzt schon sehr, sehr deutlich wird, ist auch, wie sich so in dieser Lebensphase oder in diesem Lebensabschnitt der Fokus so komplett auch verändert. Ja. Ne? Der geht ja eigentlich doch sehr, sehr stark weg von dieser Paarbeziehung, ne, um das jetzt mal wieder so auf diese Beziehungssexualitätsebene auch zu holen, so hin zu diesem kleinen abhängigen Würmchen, sage ich mal, um das sich dann doch alles sehr, sehr dreht auch, ne, in dem Moment.
Ja, genau. Und jetzt wollte ich, du gibst mir gerade, ich hatte eine Idee vorhin, dann hat's vergessen zu sagen, vorhin, als du Verantwortung sagtest, diese Verantwortung für das neue kleine Wesen, da habe ich versucht, mir zu zieren im Hinterkopf, ja, und man hat aber dann ja auch die Verantwortung für die Beziehung.
Das auch,
also nicht neu, sondern die hat man und die sollte man weiter aufrecht erhalten. Ich habe gerade in einer ganz anderen, im ganz anderen Zusammenhang gestern einen von einem 50-jährigen Mann geholt, gehört, der auch gerade Vater geworden war. Die Tochter war 4, dass er gesagt hat, nee, echt jetzt. Sobald die Kinder kommen, dann werden die Männer so nach hinten gestellt. Die werden ignoriert, aufgegeben, hat nichts mehr zu melden, der Mann. Und die Frau kuschelt und tut und macht mit diesem Kind. Dann meinte er, kein Wunder, dass die Hälfte der Männer dann abhauen. Wir Männer haben auch Bedürfnisse. Und das meine ich mit dieser Verantwortung für die Beziehung. Das wäre ganz toll, wenn Frauen das mal auch mit im Kopf haben könnten, dass ja, sie haben auch einen Partner.
Da stimme ich dir zu, aber ich finde, es ist auch Verantwortung des Partners, also in diesem Fall dann des Mannes, zu sagen, nicht sich irgendwie schmollend in die Ecke zurückzuziehen und zu sagen, jetzt kümmert die sich nur noch um das Baby und kuschelt und macht und tut. Ich glaube, das ist irgendwie, liegt auch in der Natur der Dinge, dass Frauen dann so reagieren, sondern warum stellt man sich dann nicht als Partner, Vater hin und sagt, schön, die neue Situation, und aber ne, Achtung, lass uns aufpassen, dass wir uns hier nicht so ganz aus dem Blick verlieren. Ne? So,
also jetzt magst du ja gerade, du machst tatsächlich gerade eine große Generalisierung, als ob Männer das nicht tun. Und vielleicht
das
hast du ja auch
das
recht.
Klang gerade ein bisschen
schlechte Erfahrung,
vielleicht
oder?
Vielleicht tun das auch manche Männer, aber das klang jetzt ja gerade bei dem nicht so. Weißt du, dann müssen die sich nicht wundern, wenn die Männer irgendwann abhauen. Da fehlte mir so dieser Zwischenschritt, dass man zumindest zwischendurch das mal irgendwie thematisiert hat. Deswegen habe ich das gesagt.
Ja, aber das weißt du ja gar nicht, Caro. Du hast es gerade sehr generell gesagt, aber ich verstehe jetzt, was du meinst. Weil die Männer, die in der Praxis sitzen, wo man später darüber spricht, wie ich angedeutet habe am Anfang, dass es zu spät besprochen wird, die sagen ja genau das. Ich habe alles versucht. Ich habe meine Frau gesagt, also ich finde, ich bin jetzt ein bisschen einsam, aber du hast recht, es gibt natürlich auch viele Männer, die, wie sie das so gelernt haben in ihrer Sozialisierung, dass sie nichts sagen. Die versuchen alleine klarzukommen mit ihren nicht erfüllten Bedürfnissen und. Das ist ein Riesenthema hier bei unserem Thema heute. Dass wenn Männer mehr sprechen würden und mehr sagen würden, komm mal Schatz, also und so weiter, dann würden es auch ganz andere Beziehungen geben. Aber die Männer ziehen es zurück und viele ziehen sich zurück und machen es mit sich aus. Aber wie gesagt, andere sagen was und haben rein gar keine Chance oft.
Ja, okay. Also das ist der Zwischenschritt, den hatte ich dann irgendwie gerade nicht mitbekommen, weil das ist, finde ich, fair, ne? Wenn man dann irgendwie zumindest mal drüber redet und wenn man dann die Bedürfnisse trotzdem vielleicht, weil man ist ja einfach oft in dieser Lebensphase auch unglaublich müde und erschöpft. Ich kann mich erinnern, dass ich auch gar nicht so viel Lust auf weitere körperliche Nähe tatsächlich hatte, weil dieses Kind schon die ganze Zeit so an einem dran klebte, ne? Genau. Und dann mit dem Stillen und das war alles schmaddelig und irgendwie, und dann kam irgendwie noch der Partner und dann war es auch manchmal echt so ein bisschen schwer, dann noch mehr körperliche Nähe irgendwie auch ertragen zu können. So, das sind aber, das sind Sachen, da muss man dann irgendwie drüber sprechen, ne? Und vielleicht ist es auch ein Stück weit ein bisschen dann in dieser Phase auch ein bisschen mehr durchhalten. So, das ist halt dann nicht mehr alles so, wie es vorher war. Ich glaube, das ist sowieso sehr schwierig. Also vielleicht muss man sich auch von diesem Gedanken dann so ein bisschen verabschieden und einfach annehmen, dass das Leben sich jetzt verändert, ne? Und man halt nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt, zu viert, zu fünft, je nachdem, wie viele Kinder dann auch da sind, ist und sich einfach die Aufmerksamkeit anders verteilt, ne? Und dieses
also jetzt bringst du ein was rein, weil das ist, weißt du, jetzt sitze ich gerade und überlege, du hattest vorhin gesagt auch, ja, und das war dann so anders und ich war damit beschäftigt und so, also bei mir war das nicht so. Und ich habe lange überlegt, während ich mich vorbereitet habe für dieses Gespräch, woran liegt das dann? Ich habe dann Quickies gemacht, irgendwie im Besenkammer, hätte ich fast gesagt, oder in der Küche, oder das Kind hat gespielt im Nebenraum und wir haben trotzdem miteinander geschlafen und. Also, aber ich sitze ja nicht hier und gebe an, wie toll ich das mache, sondern ich will wissen, warum konnte ich das? Weil das schlage ich vielen Klienten und Klientinnen vor und die können es nicht.
Ja.
Da kommen so Sachen auf. Wieso? Ich kann doch nicht im Nebenzimmer Sex haben, während das Kind spielt. Und das Kind ist jetzt, liegt vielleicht sogar auf dem Rücken und kann noch gar nicht gehen und krabbeln und haut in die Luft gegen so Dinger, die da hängen, weißt du, in dem Spielgerät. Oder es kann laufen und ist 3 Jahre alt. Die Leute haben so Angst davor, dass das Kind was mitbekommt. Und ich bin jetzt keine Vorsprecherin dafür, dass das Kind reinlatschen soll, während du Sex hast.
Ja.
Aber es würde nicht so viel passieren, wenn es das tun würde und du liegst da unter der Decke und hast Sex oder so, dann hörst du kurz auf und beginnst auch diese Dinge anzulegen, dass die Türe zu sind und wenn ein 5-Jähriger gerannt kommt, dann kann auch eine Tür geschlossen sein und wenn er dann versucht reinzukommen, dann kannst du aufhören und aufmachen und dann musst du dir überlegen, wie du das erklärst, dass Papa und Mama gerade spielen oder, also es hört sich völlig wild an, weil das die Kurzversion war, aber über diese Dinge sprechen wir sehr, sehr oft in der Praxis, weil die Leute müssen, und hier kommt der entscheidende Faktor, die müssen sich weiter oder wieder als sexuelle Wesen entdecken und auch selber das in ihrem System im Kopf, also in ihrem sexuellen Skript, es dürfen. Und das ist für mich der Faktor. Du als sexuelles Wesen, und ich war nun mal immer ein sehr bewusstes sexuelles Wesen. Ich habe meine Sexualität einfach nie weggedrückt, weil ich das nicht möchte. Ich fühle mich sexuell und ich komme auch als junge Mutter mit riesen Busen, wo Milch rausströmt, in den Raum und sehe meinen Mann und denke, irgendwie sieht er gerade geil aus und habe einen sexuellen Gedanken. Ja. Deswegen bin ich wahrscheinlich atypisch, aber für mich als Sexologin ist das der Faktor. Ja. Wie sehr kennst du deine Sexualität und bist du ein sexuelles Wesen, weil dann hast du es auch, wenn du ein Kind bekommen hast und musst nicht erst warten. Ja.
Das hat dann, also ich glaube, wenn es das ist, dass man wirklich so diese Sexualität nicht so ausleben kann, weil das Kind da ist und weil man so ein bisschen Sorge hat, das Kind kriegt was mit und so, das ist, glaube ich, das eine. Aber so das, was ich gerade beschrieben habe, was ich auch aus dem Gespräch mit vielen anderen Müttern kenne, ist tatsächlich diese krasse Erschöpfung, die auch so überhaupt keine Lust auf Sex. Also, ne, sexuelles Wesen, also ich habe mich tatsächlich da phasenweise nicht mehr so wirklich als sexuelles Wesen, auch wenn ich vorher viel Lust hatte, so, aber nicht mehr wahrgenommen, weil ich einfach unglaublich müde war und erschöpft und diese Verantwortung. Und da war wirklich, kann ich von mir ganz offen sagen, für eine Weile Sexualität in meinem Kopf nicht so präsent. Und das ist schon, finde ich, was. Also da hätte ich mich jetzt auch nicht so richtig überwinden können oder mögen.
Nein,
also,
und ich glaube, so geht's dem.
Oh, das Kind kriegt was mit. Das war ehrlich gesagt gar nicht in meinem Kopf. Und gerade wenn die noch so ganz klein sind, finde ich das auch überhaupt nicht dramatisch. Gut, wenn die dann 5,
aber ich glaube, Caro, du beschreibst das jetzt, so geht's den meisten.
Ja.
Und ich weiß auch, ich war müde, aber ich bin so eine, ich komme mit 4 Stunden, 5 Stunden Schlaf klar. Also ich habe einfach Glück. und ich schlafe auch jetzt wenig.
Ja.
Aber also das hat mich nicht so gekillt. Aber natürlich hat es mich genervt, dass ich um 4 aufstehen muss und so weiter. Aber ich hatte dann einen flexiblen Job. Ich konnte am nächsten Morgen dann ein bisschen schlafen. Mein Mann hat ja ganz normal gearbeitet im Krankenhaus, weil er Arzt war, Chirurg. Und ich war aber Model. Ich habe quasi Geld verdient, aber sehr anders. Also dann plötzlich einen Arbeitstag gehabt und die anderen Tage war ich Hausfrau. Aber ja, ich erinnere es natürlich auch. Also kaum, dass unser Kind schlief unfassbar viel und so weiter. Auch ein Unterschied bei vielen Leuten. Ja. Also ging das super gut, aber trotzdem, dann kamen Zähne und dann war es einfach alles anstrengend. Und mit der Hausarbeit und. Es ist einfach, das muss ich immer wieder sagen, eine besondere Zeit, weil so viele Dinge gleichzeitig zusammenlaufen. Und dann ist es leicht, die Sexualität zu verlieren. Was ich meine, Caro, ist, selbst wenn du keine Lust hast, kannst du trotzdem deine Sexualität behalten. Du kannst trotzdem wissen, ich bin ein sexuelles Wesen. Und du kannst sagen, ich habe weniger Lust, weil ich so erschöpft bin. Aber ich sehe trotzdem meinen Mann und finde ihn gut. Oder. Also dieses ein sexuelles Wesen im Alltag sein.
Das kannst ist aber herausfordernd. Wenn ich mich an Szenen erinnere, wo man so an der Milchpumpe hängt oder...
Ja, ich weiß.
Darüber zu denken, boah, ich bin jetzt ein sexuelles Wesen. Also ich verstehe die Herausforderung. Aber was ich gerade noch dachte, ist, was ja noch dazu kommt, ist, dass sich durch die Geburt auch die Vagina ja sehr verändert. Ne? Also das macht ja auch was mit dem Körper. Das kommt ja auch noch dazu. Dann diese Hormonumstellung und. Da spielt ja noch ganz viel rein.
Was verändert es sich da nicht für dich? Wir müssen nicht über deine Vagina sprechen, aber was ist dein Eindruck? Was passiert bei Freundinnen, bei dir, bei mir? Was ist es, was du gerade ansprichst? Wie verändert sich die Vagina?
Naja, ich glaube, so durch den Beckenboden vielleicht, der dann irgendwie auch extremer durch Schwangerschaft belastet ist und so. Und ich habe schon das Gefühl, ich weiß nicht, ob sich das weitet oder so, aber irgendwie verändert sich's. Und durch diese ganzen Hormone, die dann im Umlauf sind, dass sich das vielleicht auch so von Feuchtigkeit, Trockenheit alles verändert. Also es fühlt sich irgendwie anders an.
Also es wird ja weicher alles, bereit dafür, sich mehr zu dehnen und so weiter. Genau. Und jetzt bringt's ja was rein mit Trockenheit. Ich arbeite ja auch für Vagisan. Wir haben gerade letzten Montag so einen riesengroßen Bild in einer Zeitung in der Bild, ein Artikel in der Bild, also wo oben rechts steht Anzeige. Aber das Coole war bei der Sache, dass es ein ordentliches Interview war. Und wir haben ein Interview gemacht und dann habe ich stundenlang mit der tollen Ulrike Weiß von Vagisan, haben wir diesen Artikel bearbeitet, umgeschrieben, gemacht und getan, damit die Informationen reinkommen. Was ist es, was im Körper passiert und wodurch entsteht diese Trockenheit und so weiter? Weil das ist nicht bekannt. Und während der Stillzeit ist es leiden viele Frauen unter dieser Trockenheit, also auch junge Frauen, nicht nur ältere Frauen haben dann eine trockene Vagina, sondern auch junge, die stillen oder jüngere Frauen zum Beispiel, die unter Stress stehen, weil sie gerade zwei kleine Kinder haben und der Mann Sex möchte und das, sie kann nicht, sie hat keine Lust und so, und dann steht sie unter Stress, dann hat man noch weniger Lust und wird auch nicht feucht. Ja. Also diese Erregungsflüssigkeit vor Geilheit, die macht ja feucht. Aber es gibt auch so eine Grundfeuchtigkeit in der Vagina und die ist anders in der Zeit. Genau das sprichst du an. Und das ist ein Problem, dann kann es nämlich wehtun. Und dann beginnt so ein Teufelskreis, oh, das tut weh und dann spannt man an und dann wird es noch mehr, noch trockener, weil dann funktioniert diese Geilflüssigkeit nicht. Die kommt durch die gute Durchblutung und man ist nicht gut durchblutet, wenn man da liegt und anspannt. Nee, und diese Zeit, über die wir sprechen, ist eine angespannte Zeit.
Ja, es werden so viele Erwartungen, da ist das Kind, was versorgt werden will und muss natürlich auch und soll, dann ist der Mann, der möchte gerne wieder so auf diese Paar und oftmals sexuelle Ebene, dann funktioniert es da nicht so richtig und das ist so, ich erinnere so an Ziehen und Zerren, also das war manchmal so für mich persönlich ein bisschen überfordernd auch, ne, und irgendwie tendiert man dann doch dazu, oder vielleicht, ich spreche jetzt von mir, ne, wenn das so von allen Seiten geht, irgendwann macht man dann so ein bisschen dicht auch und zu.
Ja, das ist auch richtig. Und weißt du, was ich gerade ganz kurz einwerfen würde? Ich weiß noch nicht, wie die Folge hieß. Wir haben ja über diese, es gibt da so eine wissenschaftliche Theorie zu Sexlust, die beschrieben wird von Bancroft und Janssen wie zwei Pedale, die ganze Zeit gleichzeitig agieren, nämlich eine Bremse, die man hat und ein Gas. Und
schnelle Lust, langsame Lust heißt die Folge. Okay. Das weiß ich zufällig.
Super.
Noch.
Ja. Super. Weil dann können die Leute kurz reinhören, weil es ist ja so, wenn ich ein leichtes Gaspedal habe, wo ich ganz leicht durchtreten kann, ich leichter in sexuelle Lust komme, als wenn ich ein Gaspedal habe, was sich ganz schlecht schwer bedienen lässt und umgekehrt. Die Bremse, wenn ich ganz fiese, schnelle Bremsen habe, bin ich wörtlich schnell ausgebremst. Und das Ding ist, dieses Modell bezeugt, es geht um sexuelle Lust, dass wir solche Pedale haben, die eine Grundeinstellung haben, die sich nicht verändern wird und dass die beide gleichzeitig, nicht wie im Auto, da hast du ja entweder Gas oder Bremse, sondern die beiden sind gleichzeitig unterwegs. Und jetzt, warum ich das sage? Die Leute, die ein schwer zu bedienendes Gas haben und eine sehr leichte Bremse, ja. Also das heißt, sie bremsen schnell,
ja.
Die werden von so einer Situation, die wir hier beschreiben, ausgebremst. Mhm. Die haben größere Probleme, als nun kenne ich meine Pedaleinstellung und meines ist, ich kann mein Gas ganz leicht durchtreten und ich bremse kaum. Mhm. Und das heißt, so ein Kind oder andere, ich sag jetzt Störungen, ich hoffe, ihr versteht das nicht falsch,
ja.
Die bremsen mich nicht aus. Ja. Und deswegen, da gibt es sehr unterschiedliche und gerade Frauen, da gibt es sehr viele, also viel mehr als Männer,
ja.
Die haben eine nicht so gut gehendes Gas und eine stärkere Bremse. Also es gibt ja. Verschiedene Studien, es scheint, ich muss jetzt nicht sagen, warum, ich glaube tatsächlich nicht, dass es angeboren ist, da ist noch ein bisschen Erziehung mit, aber eigentlich sind die Pedaleinstellungen angeboren und es heißt, so ist es denn bei dieser Person immer, sie wird gebremst, wenn was nicht aufgeräumt ist, wenn die Kinder laut sind, wenn schlechte Verbindungen mit ihrem Mann, und durch alle möglichen Widrigkeiten sind solche Menschen dann ausgebremst. Und ja, die gibt's auch in männlich. Und ja. Das sehen wir auch immer mehr in der Praxis. Die kommen ja jetzt auch, der Mann hat keine Lust. Aber diese Pedalnummer ist wichtig, Caro, weil ja. Das heißt, wir reagieren sehr, sehr unterschiedlich ja. Alle auf diese Lebensdinge, die da kommen in den verschiedenen Abschnitten.
Ja, ich meine, es gibt, ne, aus Sicht der Männer ist es vielleicht auch, also ich kenne auch Geschichten, wo der Mann dann das irgendwie nicht mehr attraktiv fand, wenn die Frau dann irgendwie immer dicker, also dieser Bauch immer mehr gewachsen ja. Ist und sich die Brüste verändert haben, dann kommt ja. Diese Szenerie der Geburt, ne, da sind ja viele Männer dann auch dabei, das kann ja auch ein sehr verstörender Anblick sein, ne, also das ist ja jetzt auch immer, je nachdem, durch was für eine Brille man darauf auch schaut,
dann ja, so ist es.
Dieser Stillvorgang, ja. Das findet vielleicht auch nicht, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, jeder Mann empfindet seine Frau dann in dem Moment auch nicht als attraktiv. Ne? Das kann ja auch irgendwie...
Ja, und das ist ein großes Thema jetzt, weil jetzt gehen wir rein ja. Auch in die ganzen Video-Pornos, Medien, ja. Wo sehr, sehr schöne Menschen dargestellt werden. Ja. Und das ist etwas, was mich sehr ärgert auch mittlerweile. Da kommen ja. Männer und fast immer nur die Männer. Also die Frauen sagen tatsächlich in der Praxis öfter, nein, er findet sich selber zu dick und so, aber ich stehe noch auf ihn. Aber ja. Es gibt wirklich einige Männer, die sagen, ich kann damit nichts anfangen. Sie sieht jetzt nicht so aus wie früher und so weiter. Und ich denke immer, ja. Wow, interessante Aussage, weil du siehst auch nicht so aus. Also da muss man irgendwann mit klarkommen, dass wir nicht so aussehen wie 25. Ob das jetzt die Geburt des Kindes ist oder der Kinder oder ob es einfach die Hormonumstellung in meinem Alter, wo man andere Haut bekommt und. Das ist einfach, ja, wir werden älter und wir werden auch Sex haben mit 60, 70 oder 80 und nicht, weil wir so geil, in dem Sinne geil, perfekt aussehen wie mit 25.
Ja, und, ja, ich glaube, deswegen, das ist ja, auch tatsächlich
schwer.
Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich auch gar nicht so, kommt gar nicht so selten vor, ne, dass die Frau dann auch an Attraktivität für ihren Partner durch die Mutterschaft verliert, oder? Deckt sich das mit deinen Erfahrungen so aus der Praxis
auf? Ja, aber es gibt ja auch andere, die sagen einfach, oh, sie ist noch nie schöner gewesen. Ich mochte sie in der Schwangerschaft, ich mag sie danach, sie hat mir zwei Kinder geboren und das ist echt eine Sache der Reife, glaube ich. Also, dass man guckt und auch die Skripte im Gehirn, worauf man steht, verändern sich. Dieses auf sich beschweren über, wie sieht meine Frau und mein Mann aus. Da gibt es so unterschiedliche Reaktionsweisen darauf, weil alle Körper sich doch verändern. Und ich hatte immer schon dieses Gefühl, seitdem ich 30, 40, 50, selber das Gefühl, ich möchte doch gar nicht mit einem 25-Jährigen schlafen, mit so einem Körper, wie meine Freunde es früher hatten. Ja. Mich erregen jetzt Dinge, die Erfahrung zeigen. Erfahrung im Gesicht, Erfahrung am Körper. Und deswegen meine sexuellen Skripte und meine Erregung verändern sich mit mir. Und deswegen sitze ich und sage, ich finde meinen Freund unheimlich sexy mit 57. Und ich gucke ihn gerne an. Und da gucke ich nicht, hat er dies oder jenes, weil ich sehe meinen Freund, den Menschen, den ich liebe, der einen genauso alten Körper ungefähr hat wie ich, mit dem ich lebe. Und da, ich liebe ihn und ich finde ihn geil. Und das sind so Sachen, die haben mit Reife zu tun. Ich entwickle mich mit oder ich sage immer, nö, ich will immer noch die Perfektion oder so. Das kann man machen, aber dann wird man Probleme kriegen, weil man selber wird ja auch älter. Das
und ist wenn so man meine, das jetzt vielleicht nochmal auf diese Phase der Elternschaft überträgt, ne, oder junge Eltern, so, ich glaube, was so ein bisschen immer schwierig ist, wenn man ständig vergleicht, ne, das spielt da ja auch so ein bisschen rein. So, wie war unsere Beziehung vorher? Was haben wir jetzt alles aufgegeben?
Ja.
Was ist, also dieses auch annehmen können, dass sich Dinge verändern, ne, und darin auch irgendwie das Schöne sehen und da so ein bisschen mit der Herausforderung vielleicht auch wachsen und auch Rollen, neue Rollen annehmen, ne? Ich glaube, das spielt da auch eine ganz entscheidende Rolle. Also ich bin jetzt halt nicht mehr hier nur der Lover und ne, wir sind hier das Liebespaar, sondern ich bin jetzt auch der Vater, die Mutter. Da ist eine Rolle noch dazugekommen. Aber
also, ja, richtig, aber das ist ganz wichtig, was du jetzt sagst, weil die Rolle des sexuellen Wesens, das meinte ich vorhin, die wird so ignoriert. Das ist aber auch eine Rolle und die hat man schon. Warum geben die vielen Leute das denn auf und tun so, als ob sie plötzlich keine sexuellen Wesen mehr sind? Sondern nur Vater und Mutter. Das ist das, was ich nicht verstehe. Diese Identität als ich bin auch ein sexuelles Wesen, die muss ich doch nicht ablegen, nur weil ich ein Kind gebäre.
Ja, und also vielleicht können wir so ein bisschen was Pragmatisches an die Hand geben, weil so Paaren, die so sich ein bisschen aus dem über die Kinder, ne, aus dem Blick verloren haben, da kriegen wir ja auch immer wieder etliche Zuschriften. Was hast du Tipps, wie man so in dieser Phase, wenn aus 2, 3, 4, 5 werden, wie man da irgendwie gut Paar bleiben kann und auch in sexuellem Kontakt? Hast du da irgendwie so ganz pragmatische Tipps?
Ich empfehle wieder doch mein Spiel, mein erotisches Spiel, aber im Ernst jetzt, wer kann denn schon spielen mit vielen kleinen Kindern im Haus? Also, das Spiel habe ich ja gemacht, um die Leute was an die Hand zu geben, wieder in Berührung zu kommen. Aber ich wollte jetzt gerade gar nicht mein Spiel empfehlen. Wir empfehlen aber immer, ihr müsst dafür sorgen, dass ihr Zeit für euch bekommt. Ja. Und ein Faktor, was mir auch auf der Zunge lag, die ganze Zeit, Caro, weil ich habe ja beschrieben, wie ich es doch gefühlt echt verhältnismäßig einfach hatte. Ich hatte aber auch richtig große Hilfe von den deutschen Großeltern. Meine Eltern wohnten ja in Dänemark, aber ich hatte oft, es war dann Stress, weil die hatten das Kind, während ich dann studiert habe und Model war und. Also es war Stress, weil ich zu viel um die Ohren hatte. Aber wenn man gar keine Hilfe hat, ist es schwierig.
Ja.
Und da empfehle ich, das Erste, was ich empfehle, ist tatsächlich immer, sehe es eindeutig als Phase.
Ja.
Wir wissen, dass es eine Phase ist. Wir vergleichen nicht mit früher und sagen, ach, dann ist es zu Ende, dann sind wir falsch. Nein, wir sehen das als Phase. Wir wissen, es wird sich verändern, aber es bedarf ein bisschen eher Interaktion, dann den Kontakt zu halten. Und Interaktion muss nicht immer sexuell sein, aber man muss es auf der Agenda haben. Es muss eines, es hört sich schlimm an, die To-Dos. Aber die Leute wollen das nicht als To-Do. Die wollen, dass es von alleine passiert. Und das muss man verstehen, dass das nicht der Fall ist. Es ist eine Phase, wir müssen was tun, wir müssen dafür sorgen, dass wir Zeit zu zweit haben. Ja. Also dann, wenn die Kinder ein bisschen älter werden, und jetzt meine ich 3, 4 nur, ne?
Ja.
Dann haben wir das so gemacht, dass wir auch oft andere Kinder da hatten und umgekehrt unseres abgeben konnte zum Übernachten. Und dann hat man eben ein bisschen Zeit für sich. Es geht darum, ihr müsst es schaffen, für euch Zeit zu machen und zu finden und das denn genießen und nicht nur jeder vor einem Bildschirm zu sitzen.
Ja, und vielleicht auch wieder dieses, das ist so irgendwie der Dauerbrenner unter den Tipps, aber das, ich glaube, so rückblickend, auch wenn ich mich an diese Zeit bei mir und in meiner Ehe da erinnere, man muss irgendwie auch trotzdem im Gespräch bleiben, ne? Und nicht nur über das Kind und was das Kind gerade macht, sondern auch, wie es einem so als Paar mit der Situation geht. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das auch thematisiert, oder?
Ja, ist gut, dass du es betonst, weil das meine ich mit Kontaktpunkte. Also immer im Gespräch bleiben, genau. Und sei es, und da haben wir wieder diese diese angelernten Unterschiede von Männern und Frauen. Wenn die Frau, oh Schatz, ich bin so kaputt, hört er gleich meckern und ein Problem und das muss er jetzt lösen. Mhm. Und da gibt es diese Ratschläge von John Gray, der über diese Hirnunterschiede geschrieben hat, aber ich meine ja, dass sie nicht angeboren sind, sondern angelernt, in Klammern mhm. gesagt. Mhm. Also der nennt das den Venus-Talk. Also ja. wenn die Frau am meisten zu Hause ist, mit Haushalt, mit allem, und er ist gestresst auf der Arbeit und er kommt nach Hause und sie beginnt, sie legt los. Und dann kommt sonst was raus, weil sie ein Bedürfnis hat, mit einem Erwachsenen zu reden. Sie hat den ganzen Tag düdel gemacht. So, ja. ja. Und dann sagt er, Venus-Talk heißt, dass der Mann nur zuhört. Bitte such nicht unbedingt das Problem und biete eine Lösung an. Ja. Sondern lass sie reden und sag, echt jetzt? Was? Hä? Und dann, ja, das ist doch Verarsche. Nein. Lass sie, sag, wie meinst du das? Ja. Kannst du das mal noch ein bisschen erklären? Und lass sie reden, weil dann entsteht in ihrem Hirn Oxytocin und das ist stressdämpfend. Das ja. ist ein ganz konkreter Ratschlag, weil ich höre das auch, das kann ich nur bestätigen, dass ja. die Männer dazu erzogen sind, suche das Problem, finde eine Lösung und biet sie an. Ja. Und bei diesen Themen, die wir hier haben, da gibt's die Lösung so partout nicht.
Nee.
Also gleich hier auf dem Papier. Da gibt es nur in Kontakt bleiben und sprechen, weil dann kommen wieder die Bindungshormone und dann geht's einem besser. Und unbedingt ja. immer einfach, man kann einen riesen Pappe kaufen, 1 Meter mal 1 Meter und oben auf die Wand bappen und da schreibt man, es ist eine Phase, Ausrufezeichen.
Ja, das ist eine gute Idee.
Und dann bleib in Kontakt, weil dann
ja auch verbal darum, zugewandt und liebevoll. Ne? Ja. Das muss nicht immer dann körperlich vielleicht auch sein. Gerade wenn man so viel Körperlichkeit als Frau dann ja oft oder auch ja. manche Männer ja auch den ganzen Tag über hatte und da das Bedürfnis erstmal gedeckt ist, aber man kann ja auch übers Gespräch ganz liebevoll, denke ich mal, in Kontakt bleiben.
So, ja, ich meinte gerade, ich glaube, wir haben uns unterbrochen. Ich meinte, bleib in Kontakt, damit ihr euch nicht verliert. Das genau. heißt, spür immer diese Energie und diese, dass da mit euch und zwischen euch was ist. Und man ja. weiß genau, wenn es nicht ist. Und dann kostet das wirklich ein bisschen Energie. Man muss dann sagen, ich mache das auch heute ohne Kind hier und so weiter. Oh, irgendwie spüre ich ihn gerade nicht so. Oh, jetzt sind wir so 5-mal aneinander vorbeigegangen in unserem Haus hier. Und dann, ja. dann sage ich, nee, nächstes Mal, wenn ich ihn sehe, dann gehe ich kurz rüber und stelle einen wirklichen Kontakt her. Und deswegen von wegen, da haben wir keine Zeit für. Es dauert 10 Sekunden. Und das ist eins meiner Ratschläge. Mach ja, es.
Immer mal
mach
wieder
es,
dran erinnert. Ne?
ja, ja,
ja, ja. Ja, das ist, ja, es ist auf jeden Fall für viele, viele eine Herausforderung. Das ist ja klar. Du hast das, wie hast du das damals? Ich weiß gar nicht in welcher Folge, aber wir haben da über dieses Thema Triangulierung ja auch gesprochen. Ja. Ne? Spielt das da so ein bisschen auch mit?
Ja, jetzt sagst du so, jetzt muss ich das kurz erklären. Triangulierung, das ist ja ein psychologischer Prozess, der abläuft, ja. durch Leute beschrieben in der Literatur, dass du lernst, als Person lernst du, und das ist ein gutes Beispiel, 2 Erwachsene, 1 Kind, das ist ein Triangel, das man lernt, alle müssen, 3 müssen lernen das, aber Kinder müssen es natürlich lernen, dass Mama und Papa immer noch da sind als Paar, also ein 2er-Paket, wo du außen vor bist als Kleine. Der ja. Vater kann, wenn er es als Kind gelernt hat, hoffentlich kann üben, Mama und Kind ist ein Symbiose-Paket, ja. während gestillt wird und er muss es aushalten. Und die ja. Mutter muss aushalten, zum Beispiel der kleine Junge, der seinen Vater als Vorbild sieht, plötzlich ist Papa der Wichtigste und dann muss sie damit klarkommen, dass sie außen vor ist. Das bedeutet so, die Triangulierung, wenn man die gut geschafft hat, hat man gelernt, es gibt 3er-Pakete, wo es immer noch 2er gibt und ich kann ein bisschen wie außen vor dastehen, aber das halte ich aus und ich verbinde es nicht mit Liebesverlust und so weiter. Das sind so Prozesse, die man lernen ja. muss. Genau. Und das sind welche, wie du gerade gesagt hast, die ja. kommen hier super deutlich auf, so, weil ja. da ist man ja plötzlich zu dritt genau. Aus dem 2er-Paket. Ja, genau.
Ja. Ja, ich glaube, das ist die ganz große, also das ist wichtig, dass man den Begriff auch in dem Zusammenhang vielleicht einfach nochmal mit reinbringt, dass man sich das bewusst macht, ne, dass welche, ja. welche vielleicht auch alten Muster an der Stelle wirken, wenn man sich so zurückgesetzt fühlt, ne, oder da so Eifersüchteleien ja. spielen da ja auch rein, aufkommen, so diese kleinen Kränkungen und so, und wenn man sich das vielleicht einmal ja. so richtig bewusst macht unter diesem ja. Triangel, ne, oder Triangulierung und da nochmal einen anderen Blick drauf, den Blick anders drauf schärft, dann kriegt man da vielleicht auch, würde ich mir wünschen, ein anderes Gefühl zu. So, vielleicht macht es
perspektivisch
ein bisschen einfacher.
Und deswegen machst du jetzt noch einen auf und das ist toll, aber der ist kurz. Also einfach realistisch bleiben und reflektieren. Das ist das, was wir immer sagen. Reflektier deine Situation und spür rein, wo stehe ich eigentlich gerade und worum geht's mir? Welche Bedürfnisse habe ich? Und dann in Kontakt treten mit der anderen Person. Und das hast du genau recht. Das kann jeder machen, jede. Ja. Also das könnte auch der Mann sein, da waren wir ja vorhin. Also wenn er sagt, irgendwie läuft jetzt was ein bisschen auf der Nebenspur und so, also auf dem Ruder, ich würde uns gerne wieder auf die Spur bringen. Da, also Jesper bei Hans, mit dem ich das Männerbuch geschrieben hat, der hatte das da als Idee eingefügt. Es ist wie so eine Art TÜV. Also mach mal Statusaufnahme. Wo stehen wir gerade und wo muss gepflegt werden? Braucht es gerade neue Bremsen oder neues Öl hier und da und so weiter? Ja. Also eigentlich ist das, bleibt dran an euch und an eurer Beziehung, obwohl ihr gerade jetzt diesen, ich hab mit Tian heute Wurm dazu bekommen habt.
Ja, genau. Und die Gefühle einfach nicht wegdrücken auch, ne? Das ist ja so ein Klassiker. Ja. Dann in dem Stress drückt man das alles so nach links und rechts weg, sondern die auch wahrnehmen, irgendwie den Aufmerksamkeit schenken und nicht immer dieses alles zerreden und blödes Reden. Also es ist an dieser Stelle schon absolut wichtig und auch angebracht, oder?
Ja, bleib dran und sorg für diese Berührungspunkte. Meine ich immer. Berührungspunkte, eine kleine Hand auf der Schulter, auf dem Hintern, an die Wange, über die Haare, Umarmungen, bring einen Kuchen mit nach Hause für deinen, also je nachdem, welche Liebessprache du hast, tu dem anderen einen Gefallen oder der anderen, oder, also es gibt, ja, wer das wissen will, kann mal schnell googeln, noch die 5 Sprachen der Liebe, weil da findet man so viel im Netz und es gibt auch ein ganz kleines, dünnes Buch und da geht's darum, die Liebe wird oft gegeben, aber man spürt sie eben nicht, weil die andere Person in einer anderen Sprache spricht. Vielleicht können wir dazu einen Podcast drehen.
Das sollten wir auf jeden Fall machen. Habe ich auch gerade gedacht.
Machen wir nächstes Mal.
Ich zitiere noch ganz kurz zum Ende, weil es mir dazu gerade einfällt, den Ehemann von der Hazel Broger, den Thomas Spitzer, der war nämlich in dem besagten Interview auch dabei und der meinte, diese Berührung und dieses Zusammensein, das muss auch nicht immer dann in so einer Lebensphase der wilde animalische Sex sein, in dem man übereinander herfällt, sondern das können ja auch ganz kleine sinnliche Erfahrung auch mit dem, das fand ich so schön, als er das gesagt hat, mit dem Baby sein, ne, wenn man morgens zusammen im Bett zu dritt kuschelt oder so, dass man das auch irgendwie wahrnimmt und auch als, so Art sinnliche Erfahrung wahrnehmen kann. Also das viele, viele gute Ratschläge. Ich denke, jeder kann da für sich was rauspicken, hoffentlich.
Ja, genau. Und das finde ich ein super Ding auch. Also ganz, ganz toll. Jedenfalls ist das toll, weil das ist eine Ähnlichkeit zu dritt. Aber warte mal ganz kurz, Caro. Warte. Es gibt aber Leute, bei denen das nicht auf das Liebeskonto lädt, weil die eine andere Liebessprache haben. Die brauchen wörtliche Zuversicherungen oder Geschenke oder kleine Gefallen. Also es gibt so viele mehr andere Möglichkeiten als das Berühren. Aber ich bin voll bei dir. Ich habe nämlich Berührung als Liebessprache.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir damit raus, versprechen, dass wir uns diesen 5 Sprachen der Liebe auch nochmal widmen werden in einer anderen Folge. Und sagen, für heute bleibt in Kontakt. Verliert euch nicht aus dem Blick. Wir sagen Tschüss und bis ganz bald.
Und Caro, ich habe auch eine Bemerkung, weil das war nämlich ein gutes Beispiel. Wir waren ja heute nicht ganz so in Kontakt die ganze Zeit, weil wir uns nicht gut hören konnten. Und ich merke auch, wie das Gespräch auch beeinflusst. Und ich möchte mich dafür entschuldigen, dass wir uns so unterbrochen haben und ins Wort gefallen sind. Das ist, weil unsere Internetverbindung ist zu schlecht gewesen. Wir waren nicht klar beieinander.
Nicht so klar wie sonst.
Und aber das wollte ich einmal kurz gesagt haben. Das waren die Schwierigkeiten der Umgebung, die uns heute verändert.
Absolut. Hoffen wir, dass man es im Schnitt nicht so doll merkt. Ansonsten sei es uns bitte, bitte verziehen. Ja. Und hoffentlich bis ganz bald. Wir hören uns. Macht's gut, ihr alle. Bis dann.
Ja.
Ciao.
Ciao.